Ja, spätestens gestern Abend habe ich überlegt, ob wir wirklich nochmal mein Lieblingslied singen sollen. Geh aus, mein Herz und suche Freude. Wir hatten es letzte Woche gesungen und da hatte ich andere Strophen dazu ausgesucht. Man hat ja die Auswahl. Es ist ein Lied, das mich fasziniert und ja, man sagt ja, bis 21. September ist noch Sommer. Übrigens zur Zeit von Paul Gerhardt, sehr kurz nach dem 30-jährigen Krieg hat er dieses Lied geschrieben, in dem er sich selber ermuntert, sich an der Natur zu freuen und als Blumen wie die Tulpen zum Beispiel noch etwas besonders Wertvolles waren, etwas, was sich nur reiche Leute leisten konnten und aber alle durften sich am Anblick erfreuen. Ich habe es dann doch genommen und wie wir auch gesungen haben, in unserem Herzen darf ja der Sommer immer sein. Und ja, dass wir eben auch gute Frucht bringen, ist ja auch ein wunderbarer Wunsch, den Paul Gerhardt zum Ausdruck gebracht hat. Und er wird auch gut in unsere Betrachtung, in unsere Textbetrachtung passen. Wir hatten letzte Woche einen Text begonnen im Lukas 4, als Jesus in seine Heimatstadt kommt. Und bevor wir den Text lesen nochmal und wir weitergehen und uns den zweiten Teil anschauen, wollte ich euch erst eine Frage stellen, beziehungsweise zwei, die zusammengehören. Wann warst du zum letzten Mal von einer Predigt vollkommen begeistert? Ja, super. Ja, gut, dass ich heute da war. Ja, das war mal wieder eine Predigt. Die kann man sich doch merken. Vielleicht fällt dir eine ein, wäre schön, vielleicht sogar mehrere. Ist nicht immer leicht, sich auch eine Predigt zu merken. Manchmal ist sie noch unbewusst in uns und das ist ja dann auch gut, wenn sie uns weiter begleitet. Aber wann hast du dich das letzte Mal so richtig über eine Predigt geärgert, vielleicht aufgeregt? Je nach Temperament bist du, hast du vielleicht sogar gemerkt, oh, da kommen Aggressionen in mir hoch. Auf diese Predigt, ich sehe Nicken, ich sehe Lächeln, ja, also ich kann sagen, mir ist beides schon so gegangen, allerdings wäre ich nicht so weit gegangen wie die Leute in Nazareth, aber dass man sich auch mal ärgert, ja, darf das sein? Ich denke schon. Ich denke, es ist besser, wir ärgern uns, als dass wir nachher gar nicht mehr wissen, worum ging es eigentlich, dass wir gleich mental abgedriftet sind, haben vielleicht an was gedacht, was uns mehr interessiert oder was uns mehr Freude macht in Gedanken. Aber dass man sich total für eine Predigt begeistert und kurz danach so wütend wird, dass man den Prediger umbringen möchte, das passiert eher selten. Ich hoffe und glaube, in Nymphenburg ist es noch nicht passiert. Also mir jedenfalls nicht und den anderen hoffentlich auch nicht. Ja, aber das hat's gegeben und das lesen wir in Lukas 4. Und zur Auffrischung und weil auch nicht alle da waren letzte Woche, möchte ich euch einladen, dass wir nochmal lesen die Passage, als der Lukas berichtet, Jesus kommt in seine Heimatstadt und da geht's dann hoch her. Ich lese Kapitel 4, Lukas 4, ab Vers 16. So kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging wie gewohnt am Sabbat in die Synagoge. Als er aufstand, um aus der Schrift vorzulesen, reichte man ihm das Buch des Propheten Jesaja. Er schlug das Buch auf und fand die Stelle, wo es heißt, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Dann schloss er das Buch, gab es dem Synagogendiener und setzte sich. Die Augen aller in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Da begann er ihnen darzulegen: Heute hat sich das Schriftwort, das er eben gehört hat, erfüllt. Seine Rede fand bei allen Beifall. Sie staunten darüber, wie begnadet er redete und sagten, ist das nicht der Sohn Josefs? Da entgegnete er ihnen, sicher werdet ihr mir das Sprichwort vorhalten, Arzt heile dich selbst. Wenn du in Kapernaum so große Dinge getan hast, wie wir gehört haben, dann tu sie auch hier in deiner Heimat. Und er setzte hinzu, Amen, das sage ich euch, kein Prophet wird in seiner Heimat anerkannt. Wahrhaftig, das sage ich euch, in Israel gab es viele Witwen in den Tagen des Elia, als der Himmel für 3 Jahre und 6 Monate verschlossen war und eine große Hungersnot über das ganze Land kam. Aber zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, nur zu einer Witwe in Sarepta bei Sidon. Und viele Aussätzige gab es in Israel zur Zeit des Propheten Elisa, aber keiner von ihnen wurde geheilt, nur der Syrer Naaman. Als die Leute in der Synagoge das hörten, gerieten sie alle in Wut. Sie sprangen auf und trieben Jesus zur Stadt hinaus. Sie brachten ihn an den Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut war, und wollten ihn hinabstürzen. Er aber schritt mitten durch die Menge hindurch und ging weg. Eine Geschichte, in der alles drin ist, wie gesagt, Begeisterung, Emotionen. Wir haben heute in der Bibelbetrachtung über Liebe gesprochen in ihren verschiedenen Formen. Wann sind mehr Emotionen dabei? Wann ist man mehr vom Kopf gesteuert? Also hier scheinen die Emotionen vorrangig zu sein. Aber der Text ist überhaupt faszinierend. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Für mich ist das ein besonders faszinierender Text, auch vom Aufbau her. Und weil wirklich in der Mitte diese Drehung ist, dieses Kippen ist. Ich kann mich erinnern, als ich mich die ersten Male damit beschäftigt habe, da habe ich gedacht, ich verstehe Jesus nicht so ganz. Die Leute sind begeistert, sie nehmen doch das an, was er sagt. Er sagt, er liest diese Prophezeiung von Jesaja. Er sagt, Leute, hier stehe ich, das spricht von mir, der bin ich. Die Leute reagieren begeistert und dann, was kippt denn da? Aber schauen wir genau hin. Es ist, wie gesagt, Jesus kommt in seine Heimatstadt und das hatten wir letztes Mal schon betrachtet. Der große Sohn der Stadt ist eigentlich übertrieben. Heute würde man sagen, Nazareth war ein rechtes Kaff. Übrigens wird es im Alten Testament überhaupt nicht erwähnt. Im Gegensatz zu Bethlehem gibt es keine Prophezeiung auf, dass Jesus, dass der verheißene Messias in Nazareth aufwachsen wird. Es gibt diese Anspielung von dem Nazäer, was so viel wie Wurzel heißt, die Wurzel Jesse, und manche haben das dann auch übertragen. Da gibt es eine Stelle in Matthäus, wo er das so auslegt, aber die Stadt selber oder der Ort selber ist nicht erwähnt. Und Bibelausleger, Bibelforscher, vor allem auch Archäologen gehen davon aus, dass Nazareth erst wieder bewohnt wurde, nachdem die Leute aus dem Exil zurückgekommen waren. Und wir wissen ja, Nazareth war, wie Kapernaum übrigens auch, das war Galiläa. Und Galiläa war weit weg von Jerusalem, von Judäa. Und in Jerusalem, da waren ja die Rechtgläubigen, da waren ja die immer in den Tempel gehen konnten, da war das Heiligtum. Und je näher man dem Heiligtum war, je öfter man da reingehen konnte, das war so auch die Logik, umso mehr gehörte man eben auch zu den Rechtgläubigen, zu denen, die wirklich sich bemüht haben, die Gesetze so zu halten, damit der Messias kommen konnte. Denn die Vorstellung, die gerade die Pharisäer auch verbreitet hatten, war tatsächlich, wenn wir alle endlich mal die Gebote halten, wie es das Gesetz sagt, und wenn wir auch diese ganzen Zusätze, die die Pharisäer gemacht haben, dazu geschrieben haben oder dazu sich ausgedacht haben in ihren Auslegungen, in ihrer Erklärung, wenn wir das alles halten, dann wird Jesus wiederkommen. Ja, und dann wird der Messias kommen. Und Jesus nimmt hier nun diesen Text aus dem Jesaja bezieht ihn auf sich, und wir hatten letztes Mal auch uns diese Prophezeiung näher angeschaut, und die endet ja damit, dass ein Gnadenjahr des Herrn ausgerufen wird. Aus unserer Sicht als Christen wissen wir, mit Jesus begann die Gnadenzeit, weil er wirklich die Gnade gebracht hat, die nur er bringen konnte. Das Gnadenjahr, das Jobeljahr, das war ja immer nach 7 mal 7 Jahren, nach 7 mal 7 Sabbatjahren gab es das sogenannte Jobeljahr, wo alles wieder rückgängig gemacht wurde. Also alle Schulden wurden aufgehoben, alle Schuldknechte wurden freigelassen. Und Jesus legt das nun eben so aus, wie es auch gedacht ist, nämlich im geistlichen Sinn. Ja, die Leute wollen hören, was er dazu zu sagen hat. Alle Augen richten sich auf ihn. Und sie reagieren erstmal begeistert. Aber das ist ja immer wieder das Faszinierende an der Bibel. Man muss wirklich jeden Satz ganz genau lesen. Und was der Lukas hier macht, er packt da in einen Vers, gut, die Verse wurden erst später, die Versordnung kam erst später, aber für uns ist es der Vers 22, wo Lukas zeigt, wie sich da etwas total ändert, nämlich wir haben erst den Beifall. Da heißt es am Anfang von Vers 22, seine Rede fand bei allen Beifall, sie staunten und sie waren darüber erstaunt, wie begnadet er redete. Das heißt, sie erkannten, das ist Gnade, das ist das Charisma, das man braucht, wenn man im Sinn Gottes spricht, wenn man in Vollmacht spricht. Und dann kommt, Moment mal, aber Jesus ist ja nicht hier der ferne Star, der ja eine ganz mythische Herkunftsgeschichte hat. Nein, Jesus, Mensch, den kenne ich ja noch heute würde man sagen vom Kindergarten, damals gab es wahrscheinlich keinen, auch vom Spielplatz. Oder wir haben doch zusammen damals Ball gespielt. Wir haben uns doch als Kinder gekannt. Wir haben uns als Teenager gekannt. Jesus kommt ja in seine Heimat. Er kommt da, wo seine Wurzeln sind. Und er sagt, ist das nicht der Sohn Josefs? Lukas deutet das hier nur sehr knapp an. Ich nehme mal an, vor allem im Orient, da wird noch mehr geredet als manchmal bei uns. Das ist ja auch so in Ordnung. Also das ist wahrscheinlich ein Gemurmel entstanden, wo die Leute plötzlich Begeisterung, Erstaunen, Bewunderung, aber Moment mal, jetzt müssen wir das mal einordnen. Und Jesus merkt genau, was in ihnen vorgeht. Er merkt, aha, um jetzt diese Begeisterung, um dieses Brodeln, dieses Sieden, wie man das von begeisterten Massen kennt, um das hochzuhalten, da muss ich jetzt noch was draufsetzen. Da reicht es nicht, dass ich das vorlese und sage, der bin ich, der Verheißene, jetzt muss ich natürlich was machen. Ja, ich muss jetzt Wunder machen. Zumal Lukas am Anfang des Kapitels wird berichtet, dass Jesus in ganz Galiläa schon herumgezogen war, dass er gelehrt hat in den Synagogen, dass alle von ihm begeistert waren. Und wir wissen von den anderen Evangelisten, dass Jesus da auch Wunder getan hatte, vor allem in Kapernaum. Können wir das verstehen? Naja, die hatten ja gehört, Mensch, und jetzt kommt er endlich zu uns, der Sohn unserer Stadt. Ich weiß ja nicht, ob sie irgendwelche Banner gemacht hatten. Heute würde man das wahrscheinlich machen. Welcome home, ja, Jesus, du gehörst zu uns. Das wird dann ganz groß in die sozialen Netzwerke auch reingegeben. Jesus ist heute bei uns, kommt alle. Und bestimmt war die Synagoge brechend voll. Also, Stimmung ist ganz oben. Und was macht Jesus? Das ist jetzt so wie so eine kalte Dusche, würden wir vielleicht heute sagen. Jesus sagt nicht, ja natürlich Leute, jetzt was in Kapernaum war, das ist ja noch gar nichts gegen das, was ich jetzt hier mal euch zeigen werde. Denn ihr seid ja diejenigen, hier habe ich meine Wurzeln, ihr habt mir ja geholfen, dass ich der werden konnte, der ich bin. Nee, Jesus sagt, sicher werdet ihr mir das Sprichwort vorhalten, Arzt heile dich selbst. Das war tatsächlich ein Sprichwort zur damaligen Zeit und man meinte damit, wenn jemand kam und sagte, ich bin Arzt, dann musste er erst mal zeigen, wen er geheilt hatte. Und wenn er selber krank war, dann musste er sich selber heilen. Ist eigentlich ein logischer Volksmundspruch. Ausleger gehen davon aus, dass sie sagen, ja, Jesus war ja auch aus diesem Kaff. Und wenn er aus diesem Kaff kommt und andererseits der große Messias sein will, der Messias, was hatten die Leute da im Kopf? Naja, als erstes haut er mal die Römer aus dem Land, ja? Und als zweites ist er so genial und so charismatisch, dass jetzt endlich wir als jüdisches Volk das Reich bilden werden, was dann zeigen wird, bei uns ist wirklich Yahweh der richtige Gott und die anderen werden endlich mal staunen. Das war das, was man vom Messias erwartet hat. Und Jesus hat doch gerade gesagt, er ist derjenige. Ja, also bitte, dann fang mal an. Jesus merkt die Erwartung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich versuche nachzuempfinden, wie das für Jesus gewesen sein muss und wie das für die Menschen gewesen sein muss. Da ist so eine Stimmung, da ist eine Begeisterung. Und in Begeisterung steckt ja auch das Wort Geist drin. War das nicht der Geist, der ihnen jetzt gezeigt hat, wer Jesus ist? Und dann setzt er noch drauf und Lukas formuliert es auch so, Jesus setzt hinzu, er sagt nicht nur, ich weiß, was ihr von mir erwartet, weil ich jetzt in meiner Heimatstadt bin, soll ich Wunder tun, das weiß ich schon, dass ihr das von mir erwartet und ich soll beweisen, wer ich bin, so wie es ein Arzt beweisen muss, dass er wirklich heilen kann. Und dann setzt er noch drauf, kein Prophet wird in seiner Heimat anerkannt. Und was jetzt kommt, das tut wirklich weh. Aber schauen wir uns noch den Satz an, kein Prophet wird in seiner Heimat anerkannt. Wenn wir die Geschichte der Propheten lesen, dann wissen wir, und Jesus hat das später wiederholt, auch den Pharisäern gesagt, ihr habt doch immer wieder die umgebracht, die im Namen Gottes gesprochen haben. Ich bin doch nicht der Erste, den ihr umbringen wollt. Immer wieder habt ihr. Und jetzt bringt Jesus etwas, was ja vielleicht auch eine Art Trauma war, für die jüdischen Gläubigen, wenn sie die Geschichte kannten, und die kannten sie wahrscheinlich, denn Elia war ja derjenige, der für sie ganz besonders groß war, der ganz besonders bewunderte war und wo sie auch die Weissagung hatten, dass Elia wiederkommen wird, was dann eben auf Johannes den Täufer auch übertragen wurde. Und jetzt bringt Jesus zwei Geschichten ab Vers 26. Und wir lesen ab Vers 25 lesen wir. Da sagt Jesus, in Israel gab es viele Witwen in den Tagen des Elia, als der Himmel für 3 Jahre und 6 Monate verschlossen war. Wir wissen, dass Elia da auch nach dem Leben getrachtet wurde. Und eine große Hungersnot über das ganze Land kam. Aber zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, nur zu einer Witwe in Sarepta bei Sidon. Ich habe mal auf der Karte nachgeschaut, wo Sarepta liegt. Sidon und Tyrus, das waren schon mal Reizwörter für die damaligen Juden. Denn da saßen ja die Feinde, da saßen die Schlimmen. Da saßen nicht nur die, die heidnisch waren und die ganz anders geglaubt und gelebt haben, sondern da saßen auch die, die Israel immer wieder bekämpft haben, die das Reich kaputt gemacht haben, schließlich. Und von daher muss es eben ganz, ganz, es muss sehr wehgetan haben, sehr schmerzhaft gewesen sein, traumatisch. Jesus, kannst du nicht ein anderes Beispiel bringen? Es gibt so viele schöne Geschichten im Alten Testament. Es gibt so viele schöne Weissagungen. Warum musst du ausgerechnet den Elia nennen, der zur Witwe in Sarepta ging? Jesus macht weiter. Es gab viel, ein zweites Beispiel. Es gab viele Aussätzige in Israel zur Zeit des Propheten Elisa. Keiner wurde geheilt. Nur der Syrer Naaman, ach du liebe Güte, jetzt kommt auch noch ein Syrer. Ja, das steht im Alten Testament. Wenn wir manchmal denken, ja, erst brauchte der Petrus ja die Vision mit den unreinen Tieren und dann hat Gott erst ja gesagt, nee, das Evangelium ist nicht nur für die Juden, sondern es ist für die ganze Welt. Aber nein, es gibt im Alten Testament gibt es genügend Beispiele, wo eben Gott seine Propheten oder seine gute Botschaft hinschickte zu Menschen, die eben nicht blutsverwandt waren mit den Juden, aber die in ihrem Herzen die Erlösungsbedürftigkeit gespürt haben. Und das Interessante ist ja, wenn wir die beiden Geschichten uns näher anschauen, da reicht jetzt die Zeit nicht dafür, aber ich empfehle es euch. Die erste Begebenheit steht in 1. Könige 17, Vers 9, beziehungsweise die ganze Begebenheit ist 1. Könige 17, Vers 8 bis 16. Ich sage das für die, die sich vielleicht notieren wollen. Da ist eben diese Witwe, die verzweifelt für ein letztes Essen Holz sammelt und dem Elia erzählt, ja, wir haben nichts mehr, das ist unser letztes Essen, dann werden wir verhungern. Und Elia weiß, er ist da hingeschickt worden und im Glauben verhilft er ihr, dass in ihrem Krug, in dem sie das Mehl aufbewahrt, dass eben so viel Mehl immer wieder nachkommt und so viel Öl in die Flasche immer wieder geht, bis die Hungersnot vorbei ist und sie das überleben können. Elia wirkt da sogar ein zweites Wunder, er erweckt nämlich den Sohn der Witwe zu einem späteren Zeitpunkt, sie bleiben in Kontakt, erweckt er ihn wieder zum Leben. Etwas, was ja ganz, ganz außergewöhnlich ist, dass ein Prophet in der Lage war, einen toten Menschen zum Leben zu erwecken. Aus unserer Sicht als Christen sagen wir, auch das war ein Schatten auf das Zukünftige, denn Jesus hat später den jungen Mann, der hinein zu Grabe getragen werden sollte, auch zum Leben erweckt und immer wieder klingelte da oder sollte zumindest klingeln die Erinnerung der Menschen, die die Schrift kannten und die wussten, ja, Elia war der, der auch solche Wunder gewirkt hat und er sollte eben auch auf den Messias hinweisen, er sollte ein Schatten auf das Zukünftige sein, wie es die Bibel mal an einer Stelle ausdrückt. Aber warum wurden diese Wunder getan? Wenn wir es nachlesen, Jesus deutet es nur an, das waren natürlich Menschen, die haben sich drauf eingelassen. Die haben geglaubt, die haben nicht erst gesagt, Moment mal, weiß dich erst mal aus, zeig erst mal und hier könnte ja jeder kommen. Ja, bei dem Naaman, das war ja immerhin auch, manche sagen, so schmutzig wie der Jordan damals war, die hatten in ihrer Heimat schönere Gewässer und trotzdem sollte er untertauchen, um von seiner Hautkrankheit eben befreit zu werden. Man geht davon aus, dass es nicht der klassische Aussatz war, der ansteckend war, weil wir wissen, da gab es andere Gesundheitsvorschriften dafür. Aber auf alle Fälle können wir festhalten, Jesus bringt hier aus der Welt der Heiden von jüdischen im Auftrag Gottes gesandten Propheten, bringt er zwei Beispiele, die er den Leuten in Nazareth hinhält und sagt, schaut mal, die haben geglaubt, die haben anders als ihr nicht angefangen. Wer ist denn das überhaupt und was? Und das soll ich machen und naja, das ist ja eigentlich eine Zumutung und ich erwarte eigentlich etwas ganz anderes. Ja, interessante Geschichte von damals, aber was würde die Geschichte nützen, was würde es nützen, wenn Lukas das aufgeschrieben hat, wenn wir es nicht auf unsere Zeit übertragen können? Können wir uns ein Stück weit mit den Leuten in Nazareth identifizieren? Wir wohnen ja auch da im geistlichen Sinn wo Jesus wohnt, wo wir Jesus finden, wo wir Jesus begegnen, über ihn sprechen. Wir haben Jesus Wohnung in uns gegeben. Aber wie ist das mit dem Tellerrand rausblicken? Gibt es bei uns auch etwas, was uns wehtun könnte? Wer könnte die Witwe in Sarepta für uns heute sein? Wo könnte die sein? Wäre das vielleicht eine voll verschleierte Frau, die in dem sogenannten Steinzeit-Islam, der in Saudi-Arabien noch, der wahhabitische Islam, der für uns überhaupt nicht nachvollziehbar ist mit seinen furchtbaren Gesetzen? Oder könnte der Naaman für uns heute einer sein, der, von dem wir wissen, der hat ja sowieso einen ganz falschen Glauben. Der hat ja überhaupt nicht die Erkenntnis, die wir haben. Und bitte versteht mich nicht falsch, ich meine das schon ernst. Als Adventgläubige haben wir viel Erkenntnis, als Christen überhaupt, denke ich mal. Und wir dürfen dankbar und froh sein, dass wir das haben, denn das ist Gnade. Aber wie gehen wir damit um? Auch die Leute in Nazareth, die waren es gewohnt, in die Synagoge zu gehen. Die haben jede Woche die Botschaft gehört. Die wussten, was zu erwarten ist. Und so wie sie damals gewartet haben auf den Messias, so warten wir heute auf die Wiederkunft Jesu, auf die Wiederkunft des Messias. Mit welcher Einstellung? Ich habe mal einen Spruch gelesen, da denke ich manchmal dran, wenn ich eine Predigt ausarbeite. Der Spruch heißt: Wie war die Predigt? Hat sich jemand gestört? Hat sich jemand bekehrt? Nein? Dann war die Predigt wohl nichts wert. Ein bisschen ein harter Spruch, ich gebe es zu. Ja, ich wünsche mir auch nicht unbedingt, dass jemand auf die Barrikaden geht, wenn ich eine Predigt vortrage. Aber auf der anderen Seite ist es nicht so, ihr Lieben, dass wir nicht nur in der Predigt, sondern wenn wir das Wort Gottes lesen, dass es uns immer wieder auch rütteln soll, dass es eben nicht nur Begeisterung, Bestätigung von dem, was wir ja sowieso glauben, sowieso in Anführungszeichen, sondern dass es uns wirklich immer wieder auch herausfordert. Wie ist das mit mir? Wie ist es in meinem Alltag, wenn ich Menschen aus der ganzen Welt begegne, wenn ich Menschen mit anderem Glauben begegne, wenn ich Menschen aus der katholischen Kirche begegne, Zeugen Jehovas begegne? Es gibt alle möglichen, das sind jetzt nur beliebig rausgesuchte Beispiele. Wie geht es mir, wenn ich vom Papst einen Satz lese, wo ich vielleicht sagen müsste, da hat der Papst eigentlich recht, das stimmt eigentlich, spricht nicht gegen die Bibel, im Gegenteil. Kann ich das? Oder muss ich gleich bei allem abwehren und sagen, Moment, das kann ja gar nicht sein. Wir sind doch die, die die meiste Erkenntnis haben. Ja, wir haben sehr viel Erkenntnis, aber, wie sagt der Paulus mal, auch das sollten wir nicht vergessen, das Wissen allein, das bläht uns auch auf. Und wenn wir nicht die Liebe haben und wenn wir nicht den Wunsch haben, dass eben auch die anderen Menschen, die vielleicht uns Feind sind, die es nicht gut mit uns meinen, die eine ganz andere Meinung haben, etwas ganz anderes vertreten, dass wir auch denen wünschen, dass für sie das Evangelium die frohe Botschaft wird, dass für sie Jesus derjenige wird, der für sie gestorben ist, der für sie auferstanden ist und der für sie die Gnade gebracht hat. Ich denke, dann müssen wir aufpassen, dass wir nicht wie die Menschen in Nazareth das Wesentliche missverstanden haben oder nicht bereit sind, uns darauf einzulassen. Es ist interessant, dass die Menschen zum Schluss Jesus umbringen wollten. Und ich habe nachgelesen, was sie machen wollten: Jesus vom Abhang runterstürzen und dann schwere Steine auf ihn werfen. Das war die klassische Form der Steinigung. Ja? Wir denken manchmal, die haben da nur so kleine Steine geworfen, aber nein, die Leute wurden also runtergestürzt und wenn sie noch nicht tot waren, große Steine drauf. Und das war die Strafe für Gotteslästerung. Das heißt, die Leute regen sich hier so auf, die Leute aus der Heimatstadt von Jesus, sie regen sich so über Jesus auf, dass sie zum Empfinden kommen, das ist Gotteslästerung. Vielleicht kann uns auch das mal nachdenklich machen. Kann das so, ist da so die Grenze manchmal so hauchdünn zwischen Verständnis des Evangeliums und Gotteslästerung? Sicherlich ist die ganze Begebenheit etwas, was ganz exemplarisch zeigt, was Jesus die 3,5 Jahre, die er gewirkt hat, immer wieder erlebt hat. Er hat nämlich Zustimmung erlebt, er hat auch Nachfolge erlebt und es ist wichtig, wir wissen ja nicht, möglicherweise und hoffentlich sind auch Menschen, die hier dabei waren, später zum Glauben gekommen und zur Nachfolge gekommen. Wir wissen, dass durch die Ausgießung des Heiligen Geistes Pharisäer, Schriftgelehrte, Menschen, die sich erst gegen Jesus gestellt hatten, doch, dass es ihnen wie Schuppen von den Augen gefallen ist, dass sie einfach gemerkt haben und dass sie inne geworden sind, diese wunderbare Formulierung von der Bibel und wie es Luther übersetzt hat, dieses Innewerden, das ist eben mehr als die Erkenntnis, die kalte, vernunftmäßige Erkenntnis, sondern das ist etwas, was den ganzen Menschen erschüttert und bekehrt. Hier haben sich die Leute in der Synagoge dagegen gewehrt. Vielleicht haben sie auch gemerkt, wenn wir uns jetzt darauf einlassen, da muss sich unser ganzes Leben ändern. Und das ist eben auch der Preis der Nachfolge. Und dieser Text, wenn wir ihn genau lesen, wenn wir uns genau darauf einlassen, dann ist er eben auch eine große Anfrage an uns. Was sagen wir zu dem Anspruch Jesu? Was sagen wir? Und lassen wir uns wirklich auch auf das ein, was Jesus, wie er sich am Anfang vorstellt mit seinem Programm, zitiert aus Jesaja, und leben wir das auch? So wie Jesus gesandt wurde, den Armen gute Nachricht zu bringen, die frohe Botschaft zu bringen, die Gefangenen in der Sünde, ihnen zu helfen, indem wir das Licht sind, das sie zu Jesus führt, ist das unsere Antwort? Am Anfang habe ich 2 Fragen gestellt und jetzt möchte ich euch gern mit der Antwort entlassen, wie wir auf Jesus und seinen Anspruch antworten. Der Herr segne uns dabei. Amen. Wir beten. Ja, Herr, in Ewigkeit möchten wir dir Lob und Ehre und Dank sagen. Herr Jesus, du bist für uns Mensch geworden, hast alle Herrlichkeit hinter dir gelassen. Du hast dich auf uns Menschen, auf die Menschheit eingelassen. Du hast die Botschaft vom Vater verkündet. Du hast Gnade verkündet für alle Menschen. Du bist für uns am Kreuz gestorben, um diese Gnade festzumachen, um diese Gnade zu garantieren. Herr, hilf doch, dass wir dein Wort, wenn wir dein Wort lesen, wenn wir es hören, wenn wir darüber nachdenken, dass wir uns immer wieder aufs Neue auch davon wachrütteln lassen, dass wir es nicht nur immer als Bestätigung sehen, sondern wirklich auch unser Leben, unsere Nachfolge immer wieder auch neu überdenken, von dir auch korrigieren lassen, dass wir uns gegenseitig darin stärken, auf eine gute Weise ermutigen auch, und dass wir bereit sind, die Menschen, denen wir begegnen, die du uns auch in den Weg schickst, dass wir ihnen auch mit der Gnade begegnen, die du uns gebracht hast. Ich bitte dich für unsere Gemeinde, Herr, gib deinen Segen, gib du auch die Bereitschaft, dass wir uns immer mehr auf dich einlassen, dass wir immer mehr auch deinem Auftrag versuchen nachzukommen. Segne unsere Kinder und unsere Jugend, wecke den Glauben in ihnen und schenk ihnen die Freude auch im Glauben, sodass sie auch bereit sind, in deine Nachfolge zu treten. Segne alle unter uns, die auch Leid haben, die unter Schmerz, Krankheit, Ängsten leiden, Herr. Sei ihnen nahe und gib ihnen auch die Gewissheit, dass wir zusammenstehen als Gemeinde, als Gläubige, dass wir füreinander beten und bitten und füreinander da sind. Und wenn wir jetzt auseinandergehen, dann begleite uns mit deinem Segen, damit wir auch anderen zum Segen werden können. Lob und Dank, Herr Jesus, in deinem Namen. Amen.